Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Marietta Schwarz, guten Abend. Und das sind unsere Themen. Tourette auf der Bühne, das Kollektiv Rimini-Protokoll stellt das Theater auf die Probe. Wie viel Kontrollverlust hält es aus? Gleich mehr zur Premiere von Chinchilla Arschloch, was was am Schauspiel Frankfurt. Und es gibt Nachwehen zu den Ermittlungen gegen das Zentrum für politische Schönheit, obwohl das Verfahren am Montag eingestellt wurde. Im Gespräch hier bei Fazit Charmin Langhoff, die einen offenen Brief initiiert hat, unterzeichnet von um die 100 höchst prominenten Künstlern und Kulturschaffenden. Über die Art Cologne sprechen wir, die sich freiwillig beschränkt auf wenige Aussteller, und wir folgen dem Wolfsheulen in einer Ausstellung in Hamburg. Den Titel des neuen Theaterstücks von Rimini-Protokoll habe ich eben schon genannt. Chinchilla Arschloch, was was? Und der bezieht sich darauf, dass Menschen mit Tourette-Syndrom manchmal Ticks haben und mitunter obszöne Ausdrücke von sich geben, ohne das kontrollieren zu können. Das Kollektiv ist bekannt dafür, dass es sogenannte Experten des Alltags auf die Bühne holt. Und so ist es auch diesmal. Teil der Inszenierung sind drei Menschen mit Tourette-Syndrom und die Musikerin Barbara Morgenstern, die ist ebenfalls mit von der Partie.
Wir geben der Bühne ein Symptom, wir geben dem Symptom eine Bühne. Ein Symptom, dessen Eigenschaft es ist, den Rahmen zu sprengen, den Fehler im System zu finden, den Finger in die Wunde zu legen. Eine Rückkopplung, eine Überbelichtung, eine Rampensau. Wir haben einen Plan, es gibt Verabredungen, die beinhalten, dass auch alles ganz anders werden kann. Benjamin, ich sag jetzt Christian Bescheid, dass er sich auf den Weg machen kann, okay?
Ich besitze kein Smartphone.
Ich habe meins dabei. Achtung. Okay, Christian. Mach dich auf den Weg.
Ja, da hat man also gerade Barbara Morgenstern gehört, die das Publikum so vorbereitet hat auf diesen Theaterabend. Und da wurden ausdrücklich auch Menschen mit allerlei Ticks ins Publikum eingeladen. Unsere Kritikerin Natascha Pflaumbaum hat sich die Premiere in Frankfurt am Main angeschaut. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Man könnte sich jetzt vorstellen, dass dies ein Abend ist, für den das Gesetz der Kontrolllosigkeit gilt. Oder war es doch am Ende alles ganz gezähmt?
Nein, gezähmt war es nicht, aber Kontrolllosigkeit ist sicherlich ein Stichwort. Es ist, wie Sie ja gesagt haben, ein dokumentarisches Theaterstück. Es gibt drei Männer, die alle Tourette-Syndrom haben, unterschiedliche Auswirkungen. Da ist einmal Benjamin Jürgens, der in erster Linie klickt und schnalzt und zuckt im Gesicht.
Hat man gehört eben
und ganz
auch, ne?
Viel miaut und quasi die ganze Zeit so eine Tonspur unter alles legt, was im Prinzip das Leben so ausmacht. Dann gibt es den Christian Hempel, der ist Mediengestalter und fuchtelt immer ganz viel rum und hat eben das Problem, dass er sehr obszöne Äußerungen machen muss, also wie du geile Maus oder Heil Hitler oder Arschloch. Und dann gibt es den Politikern, jungen hessischen SPD-Politiker, den Bijan Kaffenberger, der in erster Linie zuckt und auch eben sehr ruckartige, hektische Bewegungen macht. Und diese drei sind jetzt spielen keine Rollen, sondern sie sind Darsteller ihrer selbst. Sie erzählen aus ihrem Leben und es gibt 28 Szenen. Und diese einzelnen Szenen sind tatsächlich biografische Szenen oder Atmosphären oder Narrative von Charaktereigenschaften, mit denen man dann die drei Protagonisten näher kennenlernt. Und wenn Sie sagen Kontrolllosigkeit, nein, es gibt ein richtiges Skript. Also zum Beispiel Christian Hempel hat sich geweigert, den Text auswendig zu lernen und er hat tatsächlich dieses Skript in der Hand und liest ab. Aber natürlich durch dieses Tourette, was jeder Einzelne hat, durch seine verschiedenen Ticks, wird es nicht ganz so kontrollierbar, weil Kommentare und dann eben auch die ganzen Laute und Zuckungen immer wieder zu kleinen Interventionen führen. Aber tatsächlich hat das Ganze dann trotzdem einen sehr kontrollierten Rahmen.
Und die sind alle drei gleichzeitig auf der Bühne und also das findet gleichzeitig statt.
Nö, die kommen so nach und nach. Die kommen so nach und nach. Wir haben ja eben diese Szene gehört. Da wird mit Christian Hempel erstmal übers Mobiltelefon gechattet und der reist dann in einem alten VW-Bus an. Da wird, also es findet ja im Bockenheimer Depot in Frankfurt statt, der wird dann hinten das Depot geöffnet, die riesige Tür, und der VW-Bus kommt rein, weil eben Christian Hempel nicht gerne alleine kommt, sondern seinen Freund Stefan dabei hat. Mhm. Und so spielt sich tatsächlich das wirkliche Leben in das Theaterstück rein und jeder kommt zu dem Zeitpunkt, zu dem er kann. Der Politiker Bijan Kaffenberger war noch bei einem Empfang eines Bürgermeisters und kommt zu spät. Mhm. Und am Anfang sind nur Barbara Morgenstern und Benjamin Jürgens auf der Bühne und die exponieren im Prinzip erstmal so langsam das Thema. Es geht ja auch viel um Musik, weil bei allen dreien kann man sehen, dass sie bei Musik sehr entspannen, die Ticks hören auf, sie sind alle sehr musikalisch und finden sich immer wieder in Liedern bzw. in Musikstücken, die Barbara Morgenstern extra komponiert hat, dann zusammen.
Mhm. Rimini-Protokoll, die haben es inzwischen perfektioniert, so ein Thema von ganz unterschiedlichen, auch ganz unerwarteten Seiten anzugehen. Ist das diesmal auch so?
Ja, man hat auf der Oberfläche natürlich das Thema Tourette und man hat auch die drei Biografien. Und das ist sozusagen auf der erzählerischen Ebene das eine. Aber natürlich geht es, wenn man dem Abend folgt, um viel mehr. Es geht um den Tabubruch. Also was ist das eigentlich die ganze Zeit, obszöne Begriffe sagen zu müssen? Und es geht um Einsamkeit. Das heißt, man separiert sich von der Gesellschaft, man zieht sich zurück, wenn man eben dieses Problem hat. Es geht aber auch um Hinschauen, es geht um uns als Publikum, ja, um unseren Voyeurismus. Es geht auch um Freiheit, um den Mut, man selber zu sein. Also es geht um ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, kann man sagen. Tourette ist eigentlich nur die Oberfläche, an der sich ganz, ganz viel Menschliches aufribbelt.
Und wie hat das Publikum, oder ich frage mal, wie haben Sie darauf reagiert? Also das ist ja auch ein Thema, was so die Gefahr der Verulkung oder des Voyeurismus so ein bisschen in sich trägt oder auch so ein komisches Gefühl von Empathie, dass man das jetzt irgendwie gut finden oder unproblematisch finden muss. Ne? Also was hat es mit Ihnen gemacht?
Natürlich wird dieses Thema auch oder wird dieses Problem angesprochen. Ja, man ist tatsächlich in der voyeuristischen Rolle. Man wird tatsächlich auch einmal ausgeleuchtet, weil Christian Hempel sagt, am liebsten möchte ich Sie die ganze Zeit angucken, und dann wird mit Suchscheinwerfern im Publikum auf bestimmte einzelne Leute gespottet und er schaut sich einfach die Leute an, so wie er angestarrt wird. Es wird also ständig wiedergespiegelt und natürlich ist das auch lustig, weil es in dieser Spontaneität zu Situationskomik kommt und natürlich denkt man auch, naja, so für 90 Minuten ist das, bringe ich hier mal einen ganz großen Batzen Toleranz auf, ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber es wird einem ständig zurückgespiegelt. Also man kommt überhaupt nicht in diese Komfortzone, dass man sich da einfach gut einrichtet und sagt, naja, das ist vielleicht doch gar nicht so problematisch, oder auch ins andere Extrem, dass man sagt, um Gottes Willen, sowas möchte ich jetzt auch nicht haben, sondern dadurch, dass das theatrale Mittel, also am Ende fliegen Leute, fliegt einer, es wird Pizza bestellt, die tatsächlich dann auch ausgeliefert wird, theatrale Mittel mit biografischen Informationen auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise und aber auch sehr kluge Art und Weise verwoben werden, hat man nie so den Eindruck, man ist tatsächlich nur der Zuschauer, sondern man ist immer dazwischen, immer in dieser Zone zwischen Realität und Fiktion. Und ich glaube, weil man in dieser Rolle man hat kein Tourette, aber weil man in dieser Rolle ständig hin und her wabert, kommt man eben nicht dazu, so eine eindeutige Haltung einzunehmen.
Natascha Pflaumbaum über Chinchilla Arschloch, was, das neue Stück von Rimini-Protokoll über Menschen mit Tourette-Syndrom. Alle Vorstellungen am Schauspiel Frankfurt im Bockenheimer Depot sind bereits ausverkauft. Paragraph 129, das hat der Feuilletonleser in den vergangenen Tagen lernen können, betrifft den Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Unter diesem Verdacht hatte die Staatsanwaltschaft Gera 16 Monate lang gegen das Zentrum für politische Schönheit ermittelt, nachdem das ein Holocaust-Mahnmal in der Nachbarschaft von Björn Höcke nachgebaut hatte. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde das Verfahren dann ja am Montag eingestellt, aber nicht vergessen, denn nun protestieren Kulturschaffende mit einem offenen Brief. Initiiert hat ihn Shermin Langhoff, Intendantin am Maxim-Gorki-Theater. Guten Abend.
Guten Abend, grüße Sie, Frau Schwarz.
Frau Langhoff, ja, warum dieser offene Brief jetzt, heute, 3 Tage, nachdem das Verfahren eingestellt wurde?
Naja, wir hatten natürlich erstmal die Initiative bereits letzte Woche ergriffen und wollten eigentlich einen Brief rausgeben, wo wir die Einstellung des Verfahrens und die Aufklärung der Umstände ersuchen. Das war selbstverständlich. Wir haben eine Stellungnahme auch vom Maxim-Gorki-Theater gemacht, weil wir gerade bei dieser Kunstaktion Deine Stele Kooperationspartner waren im Rahmen des 3. Berliner Herbstsalons am Maxim-Gorki-Theater im November 2017. Und daraufhin haben wir den Brief vor allem auf die Aufklärung konzentriert.
Ja, Sie fanden das jetzt irgendwie nötig, da nochmal nachzuhaken.
Naja, unbedingt. Sie haben es in Ihrer Anmoderation gesagt, dass das nicht vergessen werden darf. Es ist ja wirklich ein unglaublicher und erstmaliger Vorgang seit 1951, seitdem es diesen Paragraphen gibt, der dann nach 9/11 aufgrund von Terrorismus und terroristischen Netzwerken nochmal verschärft worden ist. Und dafür eigentlich gedacht, also für kriminelle Vereinigungen, für terroristische Netzwerke, für mafiöse Banden. Das ist das schärfste Mittel, das man ergreifen kann. Und es ist in keinster Weise gerechtfertigt, was nicht heißt, dass man Künstler nicht strafrechtlich oder zivilrechtlich belangen kann, sofern diese das Recht brechen.
Ja.
Aber das muss keineswegs nach diesen Paragraphen passieren. Es gibt Nötigung, es gibt gemeinschaftliche Tat, es gibt sozusagen genug strafrechtliche Möglichkeiten, wenn Künstler die Grenzen des Rechts tatsächlich übertreten sollten. Aber diese Künstler haben sich von Anbeginn auch der Kunst bezichtigt, sind als Künstlergruppe bekannt. Insofern war es in keinster Weise verhältnismäßig, dass in dieser Schnelligkeit, gerade in dieser Geografie, die wir auch von nicht unbedingt Aufklärung, zum Beispiel im Fall des NSU kennen, auch
Sie meinen
noch nach
Thüringen.
Den schärfsten Mittel gegriffen wird.
Sie meinen Thüringen. Also das wollte ich nämlich jetzt gerade noch mal fragen. Sie wird da auch der Vorwurf erhoben der politisch-ideologischen Kriminalisierung. Richten Sie diesen Vorwurf jetzt gegen eine Person? Ist ja auch immer wieder dieser Staatsanwalt namentlich genannt. Oder gegen eine Behörde?
Ja, also es gibt ja erstmal sozusagen, um unser aller Rechtsverständnis zu schärfen, auch ich bin keine Juristin, es ist ja so, dass die Staatsanwaltschaft eine untere Behörde ist eines Ministeriums. Das ist also nicht die Rechtsprechung, in die ein Politiker eingreifen würde. Im Gegenteil, das ist die Pflicht sozusagen des Politikers, die untere Behörde darin zu unterstützen, keine Fehleinschätzungen zu treffen und nicht Verfassung wirklich brechende gegebenenfalls und Grundrechte massiv eingreifende Dinge zuzulassen. Da gibt es, glaube ich, manchmal sozusagen nicht das Verständnis. Also wir reden nicht von irgendwas, sondern wir reden tatsächlich von einem Eingriff in einen Kernbereich unseres Grundrechts auf Kunst- und Meinungsfreiheit. Und ich glaube, deswegen haben sich auch sehr viele, übrigens auch konservative Juristen, zu Wort gemeldet in den vergangenen Tagen und waren fassungslos, genauso wie wir Laien, dass das möglich ist in unserem Land, wo wir erstmal nicht davon ausgehen, dass die Kunst bedroht ist im Allgemeinen, auch wenn sie von der AfD gerne immer wieder abgeschafft werden würde, zumindest in der Form, wie sie jetzt existent ist, zugunsten einer völkischen und anderweitigen kulturpolitischen Idee. Und das ist eine Zäsur, wenn es also möglich ist, und da gibt es Vorgänge, die haben wir im offenen Brief beschrieben, ein Björn Höcke tritt bei einer Kompaktkonferenz auf, sagt dort, nachdem die Stelen aufgestellt werden, diese Gruppe ist ein terroristisches Netzwerk, diese Gruppe muss wegen krimineller Vereinigung geahndet werden. Und 4 Tage später eröffnet ein Staatsanwalt dieses in keinstem Verhältnis stehende Ermittlungsverfahren, strafrechtliche Verfahren. Er hätte, wie gesagt, auch anders ermitteln können und hätte nicht diesen Paragraphen, der ja in alle auch Persönlichkeitsrechte dann von denen, gegen die ermittelt wird, eingreift. Deswegen heißt er eben der Schnüffelparagraf. Also seit 16 Monaten muss nicht nur Philipp Ruch und das Zentrum für politische Schönheit, sondern gegebenenfalls auch ich als Amtsträgerin eines Stadttheaters davon ausgehen, dass diese Mittel eingesetzt worden sind und auch Gespräche von mir mit dem Kooperationspartner abgehört oder Mails. Das weiß ich noch nicht, weil es gibt bis heute keine Akteneinsicht.
Frau Langhoff, wenn wir mal so auf diesen Begriff der Kunstfreiheit gucken und uns dann vielleicht auch ein bisschen jetzt von diesem konkreten Fall entfernen, da hat man ja das Gefühl, also wir reden darüber jetzt einfach wieder öfter. Wie kommt das?
Nur das kommt durch die Angriffe auf die Kunstfreiheit. Also wir erleben wirklich verschiedene Nuancen dessen. Ne? Also es gibt immer mehr Politikerinnen und Politiker, die sozusagen denken, Kunst ist ein Instrument, das man für bestimmte Haltungen, für bestimmte, und das müssen jetzt nicht unbedingt kritische Dinge sein, gebrauchen kann. Und es gibt wieder sozusagen sehr viele moralische Debatten um Kunst, die geführt werden, meistens aber tatsächlich eben von konservativen, rechten und wenn nicht gar rechtsextremen Perspektiven. Und natürlich kann sich aber, das haben wir gerade in Dresden erlebt, auch eine Koalition auf einmal ergeben, wenn die AfD Kulturprojekte, soziale Projekte in Jugendfreizeitzentren genauso wie in freien Theaterstätten abschaffen will, weil sie ihrer Meinung nach links oder zu alternativ wären, dann wird ein Problem daraus.
Sagt Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theaters in Berlin, über ihren offenen Brief zur Kunstfreiheit und mehr zum Zentrum für politische Schönheit und das gegen die Künstlergruppe gerade eingestellte Verfahren in der aktuellen Ausgabe unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant.
Fazit.
Der Wolf ist wieder da und er löst, je öfter er gesichtet wird und Schafe reißt, immer heftigere Debatten aus. Die Schonfrist ist also vorbei, könnte man sagen. Dafür knöpft ihn sich nun ein Museum vor, und zwar das MARRK, das Museum am Roten Baum in Hamburg. Es geht um unser Verhältnis zum Wolf, also zu dem Tier, das seit Jahrhunderten rudelweise durch die Literatur, die Filmwelt und die bildende Kunst streift. Annette Schneider hat die Ausstellung für Fazit angeschaut.
Der Wolf ist zurück. 150 Jahre nach seiner Ausrottung ist er jetzt sogar bis ins Museum vorgedrungen. Gleich zu Beginn der Ausstellung sieht man ihn in einem Trickfilm als zum Leben erwecktes Graffiti auf Hauswänden durch eine Stadt jagen. Eine Vorstellung, die bei den einen Panik auslöst und andere fasziniert, womit die Ausstellung mitten in die polarisierte Debatte um den Wolf springt und zeigen möchte, so Kuratorin Johanna Wild,
wie unsere Reaktionen auf die Rückkehr des Wolfes eigentlich bedingt sind, weil die meisten Menschen haben ja noch keinen Kontakt mit Wölfen gehabt. Also woher kommen diese Reaktionen? Und dort so diese kulturellen Ablagerungen zu erforschen, woher kommen diese Zuschreibungen, die mit dem Wolf verbunden sind?
Die beiden Kuratorinnen haben dafür erstaunliche kultur- und kunsthistorische Dinge zutage gefördert. Vom kraftversprechenden Wolfszahnamulett aus Österreich bis zu einem Schaf im Wolfspelz des Künstlers Tim Ulrichs. Doch erst einmal wird man mit Fakten versorgt. So gibt es in Deutschland sage und schreibe etwa 500 Wölfe und 1,6 Millionen Schafe. Unter einem Hochstand laufen Monitore mit Interviews von Schäfer, Jäger und Naturschützerin zum Wolf und natürlich mit Wolfsgeheul. Dann geht es ans Eingemachte. Uralte Waffen und Fallen dokumentieren die systematische Bejagung des Wolfes seit dem Mittelalter. Ein großes Ölgemälde feiert seine Ausrottung vor 150 Jahren als zivilisatorische Leistung. Damals erschienen auch die ersten Märchen mit dem Motiv vom bösen Wolf, obwohl ein Kupferstich auch auf die Wölfin verweist, die Romulus und Remus säugte und als Gründerin Roms gilt. Woher also kommt sein schlechtes Image?
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass gerade in der europäischen Moderne eine Abgrenzung vom Tier stattgefunden hat, also dass irgendwie der rationale Mensch überlegen ist und auch seine Umwelt, die Tiere kontrollieren wollte, ausbeuten wollte. Und dieses Bild ist auch global transportiert worden im Rahmen des Kolonialismus.
Tatsächlich taucht er auch in einer Gruppe indonesischer Schattenspielfiguren auf, obwohl es in Indonesien gar keine Wölfe gibt. Neben aktuellen Protestplakaten gegen den Wolf listet ein großes Wandbild all die Städte, Sportvereine und Männernamen auf, die sich stolz nach dem starken Tier benannten. Davor steht ein Fleischwolf. Wo man hinguckt, trifft man auf Gegensätze und Ambivalenzen. Kuratorin Lara Ertener.
Der Wolf ist eine Figur, die Menschen sehr ähnlich ist, also im Jagdverhalten, im Familienverhalten, also dass man sich gut identifizieren kann mit Wölfen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich diese ganzen Bilder, die in Europa kultiviert worden sind über Jahrhunderte, von der bösen Figur, die versucht zu bedrohen, die man wunderbar eben auch als Abgrenzungsfigur nutzen kann und als ein Feindbild, gegen das man sich eben schützen muss.
Früh nutzte die Obrigkeit die von ihr geschürte Angst vor dem Wolf auch als Disziplinierungsmittel. Ein kleiner Stich von Lukas Cranach aus dem Jahr 1512 zeigt einen Mann als menschenverschlingenden Werwolf. Galt damals, wer anders war, noch als vom Teufel besessen, wird der moderne Mensch durch nicht unter Kontrolle gehaltene, vor allem sexuelle Triebe zum Tier, wie zahlreiche Filmplakate zeigen. Auf diese Grenzüberschreitung der rationalen bürgerlichen Ordnung reagiert diese mit der Vernichtung des Außenseiters. Nur eine halbe Drehung und man steht vor einigen bemalten Holzmasken, die auf die vielen Kulturen verweisen, in denen Wölfe eine wichtige Rolle in der Ursprungsmythologie spielen. Etwa in Zentralasien oder in Alaska, so Johanna Wild.
In den verschiedenen Gemeinden der Nutschanult an der pazifischen Nordwestküste waren Wölfe in der Ursprungsmythologie tatsächlich Verbündete oder auch Verwandte, die ihr Wissen geteilt haben, um auch die Menschen zu unterstützen. Und diese Wölfe werden in Wolfstänzen immer noch kontaktiert. Ja, das heißt, da ist eine ganz enge Beziehung und auch eine Bewunderung der Wölfe, die in diesem kulturellen Kontext dann eher gleichgestellt sind mit den Menschen.
Die eindringlichen und erhellenden, erschreckenden und faszinierenden Objekte und Kunstwerke führen vor Augen, der Wolf dient dem Menschen als schier unendliche Projektionsfläche. Vor allem unter kapitalistischen Verhältnissen gilt dann, hier ist der Mensch dem Menschen ein Wolf. Wie auf dem Plakat zum Wall-Street-Film mit Leonardo DiCaprio als raubtierhafter Börsenmakler oder in den Verweisen auf deutsche und türkische Faschisten, die den Wolf als Symbol für ihre menschenverachtende Ideologie missbrauchten. Und weil im Kapitalismus eben wirklich alles zur Ware wird, steht man am Ende dieser beeindruckend diskursiven und durchdachten Ausstellung vor dem Wolf als Werbeträger für Hundefutter und Starkbier.
Bis zum 13. Oktober ist sie zu sehen, die Ausstellung von Wölfen und Menschen im Museum am Roten Baum in Hamburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Nora Hofbauer.
Das Foto eines weinenden Flüchtlingskindes an der Grenze der USA ist das Weltpressefoto des Jahres 2018. US-Fotograf John Moore gewann damit den renommierten World Press Award, wie die Jury in Amsterdam bekannt gab. Moore hatte die Szene im US-Staat Texas im Juni 2018 festgehalten. Eine junge Frau aus Honduras, die in den USA Asyl beantragen wollte, war gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter an der Grenze aufgegriffen worden. Während das Mädchen weinte, wurde die Mutter durchsucht. Eine Ausstellung aller ausgezeichneten Fotos wird in zahlreichen Ländern zu sehen sein. Rund 4.700 Fotografen hatten sich mit fast 80.000 Fotos an dem Wettbewerb beteiligt. Im Prozess von TV-Entertainer Jan Böhmermann gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Verwaltungsgericht Berlin hat sich das Kanzleramt verpflichtet, die Kritik Merkels am umstrittenen Schmähgedicht künftig nicht mehr zu äußern. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel. Merkel hatte die Satire auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan als bewusst verletzend bezeichnet. In dem Rechtsstreit verlangte Böhmermann die Abgabe einer Unterlassungserklärung, da die Regierung das Sachlichkeitsgebot und ihre Neutralitätspflicht verletzt habe. Böhmermann hatte das Gedicht in seiner ZDF-Sendung Neo Magazin Royal vom 31. März 2016 vorgetragen und damit sowohl in der Türkei wie auch in Deutschland heftige Reaktionen ausgelöst. Die Deutschen verklären ihre eigene Familiengeschichte. Das fand die Memo Deutschland-Studie zur Erinnerungskultur im Auftrag der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft heraus. Mehr als ein Drittel der Befragten gab an, Opfer des Nationalsozialismus in der eigenen Familie gehabt zu haben. Helfer soll es genauso viele gegeben haben. Nur Täter wollen nicht mal ein Fünftel in der eigenen Familie gehabt haben. Faktisch kann das nicht stimmen, sagt Studienleiter Andreas Zick. Er verweist auf eine Kultur des Schweigens in den Familien.
Das heißt, hier entkoppelt sich das subjektive Empfinden, auch weil man nicht geredet hat, von den objektiven historischen Tatsachen. Das ist die Herausforderung jeder Erinnerungskultur.
Vor dem Hintergrund der aussterbenden Zeitzeugen spielten Gedenkstätten als authentische Orte der Erinnerung eine entscheidende Rolle, heißt es von der Stiftung. Die Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus, Stefanie Rosenthal, übernimmt in diesem Jahr die Leitung der Jury für die Kunstausstellung Biennale in Venedig. Das gab das Festival bekannt. Die Biennale findet vom 11. Mai bis 24. November statt und präsentiert sich in diesem Jahr zum 58. Mal. Sie gilt neben der Documenta in Kassel als weltweit wichtigste Kunstschau.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die Art Cologne ist heute eröffnet worden, die größte Kunstmesse Deutschlands. In diesem Jahr übrigens etwas abgespeckt, angeblich freiwillig. Immerhin sind noch 176 Aussteller zugegen und es werden teure Kunstwerke verkauft. Expressionisten zum Beispiel von Ernst Ludwig Kirchner, die Sängerin am Piano, für knapp 4 Millionen Euro. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war auf der Art Cologne heute unterwegs und ist jetzt wieder zurück in Berlin. Hallo.
Hallo.
Haben Sie spannende Entdeckungen gemacht?
Ja, ich bin durchgelaufen, hatte den Eindruck, gerade im Bereich der Gegenwartskunst ist es so ein bisschen austauschbar, ein bisschen sehr viel Kompromisskunst, aber zum Beispiel im Bereich eigentlich der klassischen Moderne, Galerien, die eigentlich klassische Moderne verkaufen, Carmel Menur aus Paris, die sind jetzt in den Gegenwartskunstbereich gegangen und haben dort einen bekannten südkoreanischen Künstler ausgestellt, mit einer Retrospektive gewürdigt, Lee Ufan. Und das hat mich wirklich sehr begeistert. Also gerade diese sorgfältig kuratierte Ausstellung, sowas würde ich mir gerade im Bereich Gegenwartskunst eigentlich auf der Art Cologne viel häufiger wünschen. Denn es gibt immer noch so ein bisschen diese Diskrepanz im Bereich klassische Moderne. Also haben sie immer wieder eigentlich das gängige Abbild dieser Epoche der Moderne, während sie könnten schwerlich sagen, für die Gegenwartskunst der letzten 20 Jahre bildet die Art Cologne sozusagen wirklich ein repräsentatives Abbild. Das ist sehr, sehr viel Malerei, sehr, sehr viel Fotografie und eigentlich mehr oder weniger formal eher eine Kompromisslösung, was dargeboten wird.
Ein Kompromiss in welcher Beziehung?
Naja, dass eben natürlich die Ausdrucksformen in der Gegenwartskunst in den letzten 20 Jahren sehr vielfältiger sind. Es sind Installationen, es sind auch ephemere Arbeiten natürlich sehr viel dabei. Sowas ist auf dem Markt natürlich nicht unbedingt zu zeigen, aber gerade dieser Mut zu diesen Retrospektiven zeigt ja, man muss gar nicht unbedingt etwas verkaufen in Köln. Es ist immer ein besonderer Status dieser Messe. Man muss gar nicht unbedingt, man möchte es auch zeigen, man möchte die Künstler bekannter machen. Da wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr Initiative schon sehr schön.
Jetzt sagen Sie besonderer Status der Messe und ich habe gerade erwähnt, dass die Messe aber jetzt kleiner daherkommt als in den vergangenen Jahren. Wie hat man das zu beurteilen?
Ja, das ist eine richtige Entscheidung. Daniel Hook hat natürlich als Messeleiter die Entwicklung im Kunstmarkt in den letzten Jahren natürlich genauso verfolgt. Einerseits ist die Art Cologne in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, immer mehr Galerien. Im letzten Jahr waren es über 200, jetzt sind es ungefähr 50 weniger. Diese Entwicklung hatte man in Köln schon mal. Bevor Daniel Hook das übernahm, hatte die Art Cologne auch so ein ausgedehntes Umfeld und das zerrte sozusagen am Qualitätsbewusstsein. Und auf der anderen Seite fand ich sehr bemerkenswert, was er im Vorfeld der Messe auch gesagt hat, er möchte den Netzwerkcharakter stärken. Das heißt, er möchte Galerien, Museen, andere Akteure auf dem, im Kunstbereich und überhaupt im gesellschaftlichen Bereich mehr miteinander zusammenbringen, weil das die einzige Chance ist, überhaupt über den eng gesteckten Markt hinaus Künstlernamen bekannt zu machen.
Wenn man mal über Geld spricht, was bedeutet das, wenn dann so eine Messe sich einfach verkleinert? Dann nimmt sie doch auch weniger ein oder nimmt sie von jedem Aussteller mehr?
Nee, sie nimmt natürlich weniger ein. Sie hat aber auch weniger Flächen zu bespielen. Es werden einige Caterer auch rausgeworfen. Und es erhöht natürlich die Zahl der Frustrierten. Also die Messe ist nach wie vor sehr, sehr begehrt, auch gerade bei vielen Galerien im Umfeld, im näheren oder auch ferneren geografischen Umfeld. Und jetzt hat man den Eindruck, dass man in Köln mit dieser Reduzierung des Galerienumfeldes sozusagen auf 170 unglaubliches Selbstbewusstsein demonstriert. Also die Messe gibt sich, wie soll man sagen, konzeptbewusst.
So, und dann steckt die Art Cologne ja auch noch in der Art Berlin drin. Das würde jetzt bedeuten, was Sie sagen, dass sie sich da dann vielleicht auch rausziehen müsste, um diese Kante noch stärker zu zeigen?
Naja, das könnte man eben denken, aber dem ist gar nicht so. Daniel Hook hat jetzt plötzlich gesagt, so deutlich wie eigentlich nie zuvor. Alle Kunstmessen sind regionale Kunstmessen, mit Ausnahme der Art Basel, die jetzt weltweit spielt. Auch die Art Cologne ist eine regionale Kunstmesse. Sie möchte die Regionen stärken und deswegen möchte sie auch in Berlin gerne eine Kunstmesse haben, die hier die Region in irgendeiner Form abdeckt. Also klingt wunderbar. Mal schauen, was draus wird.
Ja, es klingt auf jeden Fall so nach einer Gegenbewegung. Was sagt denn das alles jetzt über die Situation am Kunstmarkt und wie wirkt sich das auf die Galerien und das, was wir dann auf der Messe kaufen können, aus? Also Sie haben eingangs gesagt, eigentlich ist es Kompromisskunst.
Ja, klar. Ich meine, das ist der Situation geschuldet. Viele Galerien, die Gegenwartskunst, das muss man gerechterweise sagen, Gegenwartskunst anbieten, Kunst aus den letzten 20 Jahren, die also im oberen Stockwerk zu sehen ist in der Art Cologne, sind kleine bis mittlere Galerien. Die Entwicklung der letzten Jahre war so, dass die besonders zu leiden hatten. Die Schere zwischen den Global Playern, zwischen den riesigen, großen Galerien, die weltweit agieren mit mehreren Filialen sozusagen, und diesen mittelständischen Galerien, die ist immer weiter aufgegangen. Und deswegen wirkt jetzt für Daniel Hook dieser Netzwerkgedanke so attraktiv, weil er meint, die großen Global Player, die können überall auf der Welt ihre Dependancen selber errichten. Aber die kleineren Galerien, die brauchen solche Messen, um dann zu verschiedenen Ländern dort Kontakte zu Museen oder anderen Kunsthändlern und so weiter, Kontakte aufzunehmen, um sich sozusagen auf dem Markt besser zu verteilen. Und dieser Entwicklung trägt, glaube ich, dieses neue Selbstverständnis der Art Cologne als regionale Kunstmesse auch Rechnung. Und das sagt natürlich auch was über die Entwicklungen der letzten Jahre, wo auch viele, viele Galerien teilweise sang- und klanglos schließen mussten.
So, und wird die Kunst dann günstiger, wenn da kleinere, unbekanntere Galerien vertreten sind?
Das glaube ich nicht. Aber es ist so ein bisschen ein Irrtum natürlich. Kunstmarkt gleich hohe Preise. Wir wissen, dass ich weiß es nicht genau, aber 90% ungefähr der Kunstkäufe rangieren im Bereich unter 10.000 Euro. Also wer in Kunst investieren will, fängt natürlich nicht mit den großen Preisen an. Und das sollte man sich auch vor Augen führen. Man kann hier also wirklich zu Einsteigerpreisen ab 500, 600 Euro Bilder erwerben, wenn man die dann mag und gut findet. Man muss das ja gar nicht unbedingt als Investment sehen.
Kunst haben Sie das auch gemacht heute?
Nein, ich leider nicht, aber Kunst verträgt sich natürlich eigentlich immer erstmal sozusagen mit dem eigenen Geschmack. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Und deswegen geht von der Messe auch wirklich so der Appell aus, schaut mal ganz unbefangen, vielleicht ist ja irgendwas auch für den kleineren Geldbeutel dabei.
Ab nach Köln, würde ich sagen.
Ja, macht Spaß.
Carsten Probst, unser Kunstkritiker, war auf der Art Cologne, die heute eröffnet worden ist. Vielen Dank.
Gerne.
In Russland gab es seit Wochen Aufregung um einen Gesetzentwurf. Und zwar ging es da um den Versuch, sich als Nation vom weltweiten Netz abzukoppeln. Dieses Gesetz für ein souveränes Internet wurde heute vom Parlament gebilligt. Es soll das Internet sicherer gegen große Cyberangriffe machen. Aber es gibt auch viele Gegner, die vor einer Isolierung warnen, vor Kontrolle und Zensur durch die Behörden. Unser Moskau-Korrespondent Tilko Gries mit Einzelheiten.
Der Gesetzentwurf sieht vor allem Folgendes vor: Behörden bekommen an entscheidenden Punkten der Netzinfrastruktur Zugang zum Datenverkehr. Darunter fallen zum Beispiel die Netzknotenpunkte. Über die Glasfaserkabel, zum Beispiel eines Knotens in Moskau, läuft etwa die Hälfte des russischen Datenvolumens. Behörden bekommen außerdem Zugang zur Infrastruktur von Providern. Denen wird auf Staatskosten eine technische Ausstattung zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, Daten mitzulesen und sie gezielt herauszufiltern. Diese Technik wird auch Deep Packet Inspection genannt. Hinzu kommen Auflagen für Betreiber grenzüberschreitender Infrastruktur, also jener Kabel, die das russische Internet mit dem Rest der Welt verbinden. Vorgesehen ist außerdem, eine russische Domainverwaltung aufzubauen und eine zentrale Steuerung des Internets durch eine Behörde zu ermöglichen. Dies soll dann geschehen, wenn das russische Internet bedroht werde. Die Parlamentarier haben die USA in Verdacht, so etwas zu beabsichtigen. Leonid Levin von der Partei Gerechtes Russland, heute in der Staatsduma. Die Aufgabe dieses Gesetzentwurfs besteht darin, russischen Nutzern den Zugang zum Internet zu erhalten, dass elektronische staatliche Dienstleistungen und Online-Banking im vollen Umfang funktionieren. Und auch verschiedene kommerzielle Angebote, an die sich Bürger schon gewöhnt haben, sollen stabil bleiben. Der Gesetzentwurf ist an mehreren Stellen ungenau. So soll nun erst die russische Regierung eine Liste von Bedrohungen erstellen. Auch ist unklar, wie die Medienkontrolle Kontrollbehörde Roskomnadzor das neue Gesetz anwenden wird und welchen Zugang Geheimdienste zu Inhalten bekommen und inwiefern diese Eingriffe in Privatsphäre und Kommunikationsfreiheiten richterlicher Kontrolle unterliegen. Auch deshalb ist das Misstrauen von Seiten von Kritikern sehr groß. Sie befürchten eine neue Welle von Zensur, die das in Russland bislang verhältnismäßig freie Internet von Inhalten wird säubern können, die dem Staatsapparat nicht gefallen. Ivan Zasursky, der Netzpublizisten vertritt, sagte im Sender Echo Moskoi: Ein autonomes Internet ergibt Sinn, wenn der Staat wirklich etwas befürchtet und eine einheitliche Strategie entwickelt, wie wir dann überleben können. So einen Gesetzentwurf, eine solche Strategie anzupreisen, wäre aus meiner Sicht möglich. Aber jetzt werden Bedingungen geschaffen, die denen in China ähnlich sind. Von einer Abkopplung nach dem Vorbild Pekings ist Russland allerdings auch technisch noch weit entfernt. Dennoch werden schon jetzt jährlich tausende Seiten gesperrt. Teils geht es um kriminelle Inhalte, aber auch der verschlüsselte Messenger Telegram sollte schon längst blockiert werden, was der Behörde allerdings bislang misslang. Dieses Gesetz schafft nun nach Einsetzung von Fachleuten nun bessere technische Möglichkeiten. Das neue Gesetz soll Schätzungen zufolge Kosten von umgerechnet rund 400 Millionen Euro verursachen. Es soll in weiten Teilen im November in Kraft treten. Eine Zustimmung in der dritten Lesung und im Föderationsrat sowie die noch notwendige Unterschrift des russischen Präsidenten gelten als Formsache.
Tilko Gries über ein kontroverses Internetkontrollgesetz in Russland. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau hier bei Fazit, heute von Ulrike Timm.
Um Jugendliche vor gefährlichen Inhalten im Internet zu schützen, unternehmen Plattformanbieter viel zu wenig, findet die SPD-Politikerin Heike Raab in der Frankfurter Allgemeinen. Sperren ließen sich viel zu leicht umgehen. Ein Klick, bin über 18, schon hätte man Pornoseiten frei Haus. Dabei müsse man nur wollen. Am Zigarettenautomaten etwa muss der Personalausweis zur Altersverifikation verwendet werden. Das Know-how und die nötigen finanziellen Mittel sollten bei Plattformen und Anbietern vorhanden sein. Ebenfalls Altersplausibilitätsprüfung durch die Personalausweisnummer oder die EID, elektronischer Identitätsnachweis, zu implementieren. Soweit die FAZ. Früher war die Wahrheit schöner, bedauert die Neue Zürcher Zeitung. Fakes sind nicht wahr, nur merkt man das nicht immer. Der schöne Titel gilt der Rezension eines Buches, das anhand zahlreicher literarischer Beispiele aufzeigt, wie man Wahrheit erfindet, von der List der Dichter spricht und dem Gift der schönen Lügen. Mit der geschönten wie der ungeschönten Wahrheit eines Künstlers beschäftigen sich gleich mehrere Feuilletons ausführlich. Es geht um das Leben Emil Noldes, der seine Nähe zum Nationalsozialismus so sehr schönte und verfremdete, dass die Legende vom einsam und rebellisch im hohen Norden gegen Hitlers Ideologie anmalenden Künstler bis vor kurzem hielt. Zwar ist Noldes NSDAP-Mitgliedschaft schon seit Mitte der 1990er bekannt, aber in weiten Kreisen hielt die Legende vom Widerständler und gerade erst wurden seine Bilder aus den Amtszimmern der Kanzlerin entfernt. Jetzt zeigt die große Ausstellung Emil Nolde, eine deutsche Legende, im Hamburger Bahnhof in Berlin Noldes Verstrickungen in narzisstischen und antisemitischen Ungeist. Der Abgehängte, titelt der Tagesspiegel, die große Übermalung, die Welt. Und es ist kompliziert. Noldes Bilder wurden als entartet gebrandmarkt. Er hatte Berufsverbot in der Nazizeit, aber er war Parteimitglied, hisste die Hakenkreuzfahne auf seiner Trutzburg Sebel und äußerte sich besonders in seinen frühen Jahren unverhohlen antisemitisch. Lange war Emil Nolde Herr seiner eigenen Legendenbildung, die nach seinem Tod ihre Fortsetzung fand, schreibt die Welt und weiter. Es ist das Verdienst dieser Ausstellung, deren Kuratoren dankenswerterweise von der Stiftung Sibylle Ada und Emil Nolde unterstützt wurden, dieser Legende nachhaltig ein Ende gemacht zu haben. Die Ausstellung lehrt, es gibt keine sicheren geistigen Orte. Ähnlich sprechen auch Tagesspiegel und Taz von der klugen und umfassenden Ausstellung in Berlin, die die Wandlungen in der Deutung des großen Emil Nolde, so die Taz, aufzeigt. Andere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Herbst erscheint der neue Asterix, aber schon jetzt gutes Marketing ist alles, wird der Schleier ein wenig gelupft. Klar, Prügeleien und Wildschweingelage in der Schlussszene gehören zum unumstößlichen Tableau, aber diesmal heißt es eine Tochter beim Teutates. Das melden Neuzürcher Zeitung und Süddeutsche Zeitung. Wer Franzose wird, hat die Gallier und Vercingetorix als Vorfahren, verkündete der frühere Staatspräsident Sarkozy einmal und sorgte damit nicht nur für Polemik in der Einwanderungsdebatte, sondern lag auch dynastisch völlig falsch, belehrt uns die Neue Zürcher, denn der junge Avernerhäuptling Vercingetorix sei 46 vor Christus kinderlos gestorben. Aber nun werde auf wundersame Weise der abgerissene historische Faden diesen Herbst wieder aufgenommen. Vercingetorix erhält eine Tochter. Die muss durch allerhand durch. Ein Mädchenleben zwischen Erblast, Selbstbestimmung, Pubertät, Eigensinn, Gesellschaftszwang, zählt die Süddeutsche auf, alles in politisch komplizierter Gesamtsituation. Da ist bestimmt allerhand Zaubertrank nötig.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.